Günter Bresnik, ich habe ein ganz schlechtes Gewissen. Günter Bresnik ist in der Leitung. Denn Günter, ich bin jetzt draufgekommen, wir haben ein ganzes Jahr nicht miteinander geredet. Oder ich habe mich nicht bei dir gemeldet. Es tut mir sehr leid. Trotzdem sehr schön, dass du wieder ein paar Minuten Zeit für mich hast.
Gerne.
Günther, ich habe letzte Woche mit dem Jan de Witt gesprochen. Und beim Jan de Witt, der ja auch schon lange im Geschäft ist, da habe ich das Gefühl, dem macht es immer noch Spaß, mit Spielern mitzureisen, egal ob das 30, 40 Wochen im Jahr sind. Hast du diesen Wunsch noch irgendwie? Müsste er ein ganz besonderer Spieler sein oder ist das für dich komplett Geschichte?
Also das Bedürfnis mitzureisen oder den großen Wunsch, den habe ich nicht. Den habe ich aber eigentlich nie gehabt. Am Anfang war das notwendig, dass man einfach mal das Handwerk lernt. Und das lernt man nur von den anderen, die richtig gut sind, natürlich auf der Tour. Das hat sich aber jetzt verschoben. Ist ja auch die Arbeit, sagen wir, vor Ort, zu Hause oder die längere Trainingsarbeit weitaus wichtiger bei den meisten Spielern als Turnierbetreuung. Das ist im Endeffekt sehr wenig bis gar nichts zu machen bei manchen Leuten. Und es gibt aber definitiv Spieler, wo ich sagen kann, wenn es für die von großer Vorteil und Nutzen wäre, würde ich da wieder mitfahren. Also Grabherr, und für mich ist der Lukas Neumeier, das ist jetzt schon ein mehrjähriges Projekt, sicherlich einer, wo ich sagen kann, der würde ich sicherlich mitmachen, sicherlich mitfahren, wann der das braucht. Also wenn ich merke, der braucht das, dann würde ich mir hätte ich vor der Reiserei keine Angst und keine Abneigung.
Lass uns dann gleich beim Lukas ansetzen. Österreich hat sich qualifiziert für das Davis Cup Final 8. Wunderbare Geschichte. Der Lukas war maßgeblich daran beteiligt in Ungarn. Und wenn ich jetzt aber ketzerisch sage, Österreich ist nicht unter den 8 besten Tennisnationen der Welt, habe ich damit recht, Günther? Oder müsste man mir empört?
Definitiv. Also wie die dann in diese Final Stage davon im Davis Cup gekommen sind, das war schon viel Glück. Da waren Länder dabei, die besser sind als Österreich natürlich und das nicht geschafft haben. Aber letztendlich das Schöne, dass es im Davis Cup solche Dinge auch gibt, wenngleich das für mich richtige Davis Cup Format ja vor Jahren zerstört worden ist. Und momentan lebt es halt davon, dass es in Italien stattfindet, dort die besten Spieler momentan zu Hause sind und die Halle deswegen trotzdem voll ist. Ich behaupte, wenn Österreich gegen Finnland oder was weiß ich, dann noch alle, welche Mannschaften da dabei waren, Österreich gegen Belgien in Italien spielen, dass die Halle nicht zum Bersten voll ist. Das ist ITF sicherlich also gezwungen, wieder in die uralte Form zurückzurudern, dass diese Davis Cup Atmosphäre wieder entsteht und dann dieses Final Eight in der Form nicht mehr gibt, sondern dass es ständig Mannschaften gibt, abwechselnd halt mit Heimvorteil und die schweren Auswärtsspiele haben.
Was kannst du einem Spieler wie dem Lucky dann, ich meine, kannst du dem irgendwie das schmackhaft machen? Muss man ihm das schmackhaft machen? So ein klassischer, also er hat ja sehr gut gespielt, auch zu Hause gegen Finnland, wo er den Virtanen geschlagen hat. Zum Beispiel, er hat in Ungarn stark gespielt. Ist das ein innerer Antrieb für Österreich zu spielen, so wie es früher in deiner Generation der Horstl gehabt hat oder auch der Tom Muster? Oder ist das in der neuen Generation nicht mehr so stark?
Na, also ich muss sagen, eigentlich, ich war auch sehr vom Rodionov überrascht. Der Lukas definitiv, ja, der hat ein sehr gutes Verhältnis mit Melzer, sowohl mit Gerald als auch mit dem Jürgen. Der freut sich auf den Davis Cup. Es gibt Spieler, die das Gefühl haben, dass er sich also dort, dass sich viel um sie dreht, ja, dass die anderen unterstützen. Die passen alle zusammen, die streiten nicht wegen einem Geld oder wegen solchen Dingen herum, sondern die teilen es gleichmäßig auf. Also diese Situation momentan. Glaube ich, mögen alle Spieler, die dabei sind, sonst hätte es solche Erfolge letztendlich gar nicht geben, weil der Sieg gegen Ungarn alleine war schon eigentlich eine Riesenüberraschung.
Jetzt bist du zum wievielten Mal in Spanien, Günther? Seit wann gibt es dieses legendäre Camp auf Teneriffa, ist es, glaube ich? Ich bringe es immer durcheinander. Ist es Fuerte oder ist es Teneriffa?
Es ist Teneriffa und zwar Teneriffa Süd, es ist Ateche, heißt die Stadt da. Ja, weil jetzt waren wieder solche Meldungen, da ist wieder irgendwo eine Riesenwelle über so ein Naturbecken gegangen, da hat es ein paar Tote gegeben vor ein paar Wochen oder Monaten, waren so Unwetter, auch mit ein paar tödlich Verunglückten. Und hier herunten habe ich jetzt, bin jetzt schon über 2,5 Wochen da, nicht einen Regen, kein Tropfen, kein Sturm, gar nichts gesehen. Also der Süden und der Norden in der Däche, dazwischen ist dieser Riesenberg, der Teide, der höchste Berg Spaniens, mit fast so hoch wie der Großglockner. Und da gibt es halt wettermäßig einen riesen Unterschied. Und hier sind die Trainingsmöglichkeiten, wenn man sich aufs Freie vorbereitet, auf Fahrplatz eigentlich optimal. Es ist, unter anderem ist die Pischkova da, die hat heute mit der Grabesetze gespielt. Es ist der Lehitsch gekommen, ich glaube, der Menzig ist da. Bei den Damen noch die Bonda. Also das haben schon mehr Leute entdeckt, dass da unten optimal ist. Wenn man nicht in Dubai oder da schön in diesem saudi-arabischen Bereich sich aufhalten möchte und nicht schon sehr früh nach Australien fahren möchte, ist das hier die schönste und beste Möglichkeit, sich auf die Freiluftsaison vorbereiten.
Stichwort Julia Grabherr, da hat es vor ein paar Tagen die Meldung gegeben, dass Anastasia Potapova einen österreichischen Pass bekommen hat. Ich weiß, du kennst sie ein bisschen, weil sie ja da mit dem Schewtschenko für eine Zeit lang verheiratet war. Ich versuche seit ein paar Tagen einen Österreich-Bezug herzustellen. Ich weiß nicht, ob es den gibt. Bringt das dem österreichischen Tennis irgendwas? Weil ich glaube, im Fed Cup darf sie sowieso erst 2028 spielen, also im Billie Jean King Cup. Oder ist das einfach nur lässig für die Potapova, dass sie jetzt einen österreichischen Pass hat und damit relativ freier durch die Welt reisen kann, als wenn sie einen russischen hätte?
Ich habe heute ein Statement vom Kafelnikow gelesen. Der hat das ganz nüchtern analysiert. Er sagt, die hat nicht fürs russische Tennis was gemacht. Ja, die spielt für sich selber. Ich hab selbst ein Schreiben verfasst, um mir diese... Also, um zu bestätigen, was das für eine gute Sportlerin ist, das ist ja unbestritten. Die war ja mal knapp an den ersten 20 dran. Kann ausgezeichnet spielen mit allen großen Spielern. Ob es dem österreichischen Tennis was bringt, ist für mich fraglich, weil sich die halt doch mehr oder weniger das ganze Jahr auf Tour aufhält. Hm. Bis jetzt, glaube ich, in Bratislava gewohnt hat. Mit der Wohnung. Grundsätzlich habe ich jetzt also aus wirtschaftlichen Gründen nichts dagegen, wenn sich sehr erfolgreiche Leute aus dem Ausland in Österreich ansiedeln und die Steuer hier abliefern. Ja, und für die Spieler oder für die Sportler oder Künstler ist auch ein Vorteil, weil sich diese ganzen Schwachsinn, die wenn ihr richtig wollt mit den Visa-Anforderungen Woche für Woche, dass der damit geholfen wird. Also im Endeffekt ist das wahrscheinlich weder für Österreich noch für sie ein Schaden. Ja, und besser, da siedeln sich reiche Leute an, die auch in den Steuerpot einzahlen. Aber für den Sport, es gibt nichts zurück. Ich habe die Woche einen Artikel in den Salzburger Nachrichten geschrieben, über Österreich als Sportnation, das ist auch angeführt. Ja. Dem Sport selber oder den anderen Sportlern, den anderen Tennisspielern in Österreich, wird es jetzt nicht viel weiterhelfen.
Lass mich auf diesen Artikel gleich zurückkommen, aber nur um noch ganz kurz beim Tennis zu bleiben. Große Hoffnungen, und ich weiß, die Julia ist bei dir, aber die Julia ist natürlich jetzt auch schon eine erfahrene Spielerin, aber mich würde einfach nur mal interessieren, man muss mich ein bisschen zurückhalten, ehrlicherweise, wenn ich der Lili Tager beim Tennisspielen zuschaue, weil mir da 3-4 Sachen so außerordentlich gut gefallen, technisch vor allen Dingen und von der Idee her, wie sie spielt. Wie gefällt sie dir?
Wofür muss man dich da zurückhalten?
Naja, dass ich jetzt nicht vorpresche, und sage, die wird in 2 Jahren Top 20 sein, was sie nicht sein wird. Ja, also ich möchte ein bisschen hier auf die Euphorie
bremsen. Das halte ich nicht für ausgeschlossen. Ich meine, schöne Prognosen machen und Druck auf Leute ausüben, die kann mit dem sicherlich umgehen, wird der keinen Schaden tun. Die ist für mich auch extrem weit für ihr Alter. Ja, die hat ein wunderschönes Tennis, die nicht nur, dass er ein hübsches Mädel ist, sondern der hat auch ein für mich angenehmes Auftritt am Tennisplatz. Das ist jemand, dem schaut man gern zu. Das sind Leute, die Zuschauer in die Stadien holen und andere gibt es ja das Vertreiben mit ihrer misselsüchtigen Art. Also die ist eine ausgesprochen erfreuliche, schöne und in Zukunft wahrscheinlich auch erfolgreiche Erscheinung auf dem Tennisplatz.
Diese Technik, die sie spielt, vor allen Dingen auch beim Volley, finde ich, Das ist Schiavone. Das ist eine klassische Technik, oder? Da hätte sogar der Michael Stich seine Freude, der sich immer über die geschwungenen Volleys aufregt.
Definitiv, die spielt herausragend für mich, ist natürlich, oder extrem auffallend heutzutage, ist nach wie vor einhändige Rückhand. Ja, die ist gut, und ich habe mir da die Spiele alle angeschaut, bis der Finale gespielt hat vor ein paar Wochen, und mit Selbstvertrauen, wie die Rückhand entlang der Linie spielen kann, ist natürlich augenweide. Ich glaube, auch das ist in erster Linie der Stempel von der Schiavone. Wie sie kämpft, also da gibt es keine Laune, die ist Matchball hinten, vorne, das ist kein Unterschied, die spielt immer das gleiche Spiel, also bei der erkennt man auch schon sehr genau ihre Spiel-DNA. Serviert gut, hat natürlich auch eine super Größe für die Tennisspielerin, bewegt sich für die Größe auch dann noch relativ gut. Also ich muss auch sagen, also ich der jetzt einmal nicht schon irgendwelche Grenzen aufsetzen. Die kann sehr weit kommen. Gesund muss bleiben, und die Einstellung, die sie jetzt hat, und nicht ändern, und ich hoffe auch nicht die Umgebung. Also weil das bei der Schiavone, die Schiavone als Trainerin, die sieht das auch hier als ihr quasi, als ihr Meisterwerk, ist immer so ein blödes Wort, aber die lebt für das Ganze. Die ist bei jedem Pressekonferenz dabei, bei jedem Training, beim Match. Ist nicht übertrieben euphorisch oder involviert oder feuert die an. Die sitzt wie ein Coach in der Bank und hupft nicht wie ein Kasperl um und um. Die gehen auch seit Jahren auf die Nerven, und die hat das nicht. Die ist eine wirklich abgebrühte professionelle Spielerin, und jetzt macht das gleich im Tennis, also im Trainersektor. Das ist, würde ich sagen, mal außergewöhnlich, dass die da quasi schon beim ersten Schützling so souverän und erfolgreich arbeiten.
Gut, dann lass uns noch zurückkommen auf Österreich, das keine Sportnation ist. Jetzt sagst du gerade vorhin, der Lehečka ist da, der Menschik ist da. Ich finde das immer wieder erstaunlich, dass die Tschechen permanent, und da gibt es ja jemanden wie den Foretek, der es nicht geschafft hat, so gut zu werden, aber permanent, und bei den Mädchen sowieso, haben die Tschechinnen und Tschechen gute Spieler. Und gut, sie haben niemanden gehabt wie den Dominik, der tatsächlich ein Grand-Slam-Turnier hat gewinnen können. Aber der Menschik hat jetzt schon ein Tausender gewonnen. Was fehlt den Österreichern? Sind die Tschechen zum Beispiel, sind die eine Sportnation und wir nicht?
Ich würde das mal sagen, ich war schon zur noch kommunistischen Zeit in der Tschechei, also noch wie der eiserne Vorhang da war. Und ich habe damals schon gewundert, ich war damals im Club vom Ivan Lendl in Ostrau und war begeistert, was für schöne Tennisanlagen wir dort haben. Die haben eine außergewöhnlich gute Tennisgeschichte, waren dann auch aus einem Land, wo die Sportler wie in Russland lange das Land nicht verlassen durften, sondern die haben damals auch schon Profi-Tennis mitgespielt. Ja, ich kann bei Jaroslav Drobny und bei Jan Kodisch anfangen, aber spätestens der Lendl und der Mecce, die haben einfach diese eine Unzahl an guten Trainern, das darf man nicht vergessen. In Österreich haben wir in den, würde ich sagen, 70er, 80er Jahren fast ausschließlich Tschechen die hohen Trainerämter bedeckt. Besetzt noch besser. Die sind in Salzburg, war der geheißen Safarek. Ja, in Wien war der Kukal, der Schimmer, die Hutka-Brüder. In jedem kleinen Club, irgendwo in Niederösterreich oder vielleicht in ganz Österreich, hat es tschechische Trainer gegeben, die eine wunderbare, schöne, solide Technik und ein gutes, ein einfaches taktisches Konzept jedem beigebracht haben. Wenn ich mir der Plíšková hier Tennis zuschaue, die war schwer verletzt, hat das ein oder zwei jetzt fast nicht Tennis gespielt. Die Technik ist nach wie vor einwandfrei, das ist eine Augenweide der Zuschauer. Ja, die haben den Ball alles hat am Schläger, die machen keine blöden Experimente. Ehrlich. Ja, die haben es aber in vielen anderen Sportarten auch. Ich finde, das sind gute Ballsportler, gute Fußballer. Eishockey extrem gut. Ja, das kommt schon ein bisschen aus dieser kommunistischen Zeit, wo die halt, wenn man jetzt das Handy als den größten Gegner von sportlichen oder von einer sportlichen Entwicklung bei Kindern, nicht nur sportlich, das wird wahrscheinlich das Intellektuelle und auf das Kulturelle auch beziehen, Ja, hernehmen, das hat es damals nicht gegeben und gibt es heute auch noch im geringeren Ausmaß als bei uns. Ja, die Leute gehen, die haben gesagt, da gehen die Familien mit den Kindern im Wald spazieren, die sind wild. Ich bin Lassig trainiert, das ist auch eine Gleiche. Ja. Da war der Vater Wildwasserfahrer, die sind dann nach Europa gekommen, weitergespielt. Eine Unzahl an tschechischen Sportlern aus allen Bereichen. Ja, die betreiben den Sport jetzt anders als Russen. Ja, wenn es mit Eishockey spielt und redet, sagen sie, also die Tschechen haben immer ein bisschen auch die Tendenz, dass sie dann die gegnerischen Sportler, die jetzt unterlegen sind, auch ein bisschen häkeln. Ja, mhm. Das machen Russen nicht, die fahren da drüber. Das macht sie manchmal unsympathisch. Aber an Lendl oder an Navratilova, denen kann man ja solche Dinge nicht vorwerfen. Das waren einfach wirklich Vollprofis durch und durch, haben den Sport, was das Physische anbelangt, auf ein ganz neues Niveau gestellt. Also das war schon eine Generation von den Leuten, Mandlikov, Super, wie die alle geheißen haben. Da war eine Vielzahl von Spielern da, die in den 80er, 90er Jahren den Sport wirklich auf einen anderen Stellenwert gegeben haben. Und das gibt es in Österreich nicht. Ob man deswegen eine Sportnation ist oder nicht, meine Definition. Aber ich glaube, dass dort die Leute grundsätzlich mehr sporteln, die gehen noch mehr ins Freie und verbringen mehr Zeit miteinander als mit dem Handy und mit dem Computer.
Siehst du, also ich mache jetzt hier einen Cut, aber siehst du, wen siehst du da in der Pflicht, wenn überhaupt? Ich meine, du sagst, kommunistisches System, müsste da der Staat Österreich, müsste der irgendwie mehr leisten, mehr Sportstätten zur Verfügung stellen?
Wer geht es nicht um Sportstätten. Da geht es aber schon, das kann doch gerne aufnehmen, das ist immer wurscht. Das fängt sich schon viel früher an. Ja. In Österreich, da wird alles verboten. Du darfst auf der Autobahn nur 120 oder 130 fahren, du wirst gestraft, wenn du ein Telefon in der Hand hast. Kinder dürfen bis zum 16. Lebensjahr nicht rauchen und trinken. Das ist alles Vernünftiges. Sie sagen, dass es vernünftige Verbote sind. Aber dann kann ich nicht einführen, dass es verbindlich ist, dass die Kinder, was weiß ich, in der Schule das Handy nicht den ganzen Tag in der Tasche haben. Das ist fast genau das gleiche Suchtverhalten wie bei Trinken und Rauchen. Ich sehe das hier. Die Kinder werden wahnsinnig, wenn die Kinder ein paar Handy haben, die kommen auch mal zu mir und fragen. Kinder, die sind 17, 18, 19 Jahre. Die flippen komplett aus und sie sehen, was brauchst du? Ich muss meine Mama an. Du sagst, wofür? Ich rufe sie immer an. Absurde Erklärungen. Die sind vollkommen fixiert auf das. Die sind jetzt gezwungen, das miteinander reden. Die gehen gemeinsam in die Shopping Mall und essen dort. Wenn es nicht im bestehenden Roomservice, weil sagen sie, ist eh nicht viel teurer, und hängen am Handy und schauen sich Fußballmatches aus. Wir sind, bei uns haben sie etwas schon wegen einem Fernseher aufgelegt. Aber der digitale, dieser übertriebene Tendenz zum Digitalen ist verrückt. Ja, die Leute haben immer erklärt, es erleichtert vieles, aber nur durchs Erleichtern werden Dinge nicht besser. Ja, meine Lieblingsschicht wird da immer der Rainer Schüttler bleiben. Die waren damals mit dem Ohrdorf, glaube ich, in Kenia oder was, waren immer zur Saisonvorbereitung. Ja, und da hat es gehabt Hafenhitze, was war von 40 Grad, und sie sind auf der 400 Meter Bahn ihre Intervalle gelaufen. Und der Tippswitch ist zu ihm hingegangen und sagt, du, Rainer, warum hast du keine Kopfhörer auf und hörst Musik? Sagt er, warum? Sagt er, weil dann geht's einfacher. Sagt er, und das will ich nicht. Mhm. Ich wäre nicht für schwere Aufgaben vorbereitet, indem ich es mir einfach mache. Das ist ja genau das Gegenteil der Fall. Wenn ich außergewöhnliche Leistungen erbringen möchte, dann muss ich mich auch außergewöhnlich stark und belastbar dafür machen.
Ja, das ist doch ein ausgezeichnetes Schlusswort für die Big Show 739, Sportradio 360. Danke, Günter Presnik, danke an alle anderen, die dabei waren. Wir hören uns wieder schon morgen mit dem Daily, mit dem Anchorman. Ist immer was los, fast immer was los bei Sportradio 360, quasi täglich. Bis bald, Baba.